Herzlich willkommen im Regenbogenraum-Podcast. Ich bin Michaela, selbst Mama eines Sternen- und eines Regenbogenkindes. Außerdem systemische Therapeutin und Doula. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du nach einem Verlust wieder Hoffnung und Vertrauen finden möchtest.
Hallo ihr Lieben, nach 5 Folgen, wo ich jetzt jemanden zu Gast hatte, habe ich mir gedacht, wird es mal Zeit für eine Vorstellungsrunde, wo ich eben einfach so ein bisschen über meinen Weg berichte, über ja, meine Erfahrung mit meinem Sternenkind, meinem Regenbogenkind und warum ich dazu gekommen bin, dass ich das mache, was ich eben heute mache. So ganz grundsätzlich, ich bin eben Michaela, ich bin mittlerweile 35 und ich komme aus Niederbayern. Ich wohne in der Nähe vom schönen Passau. Bin hier aufgewachsen, war dann für eine kurze Zeit mal zum Studieren in Regensburg und bin dann aber wieder zurückgezogen. Mir war auch irgendwie immer klar, wenn ich mal ein Kind habe, dann möchte ich in der Nähe sein von meiner Familie, im Speziellen von meiner Mama. Meine Mama und ich sind sehr eng und ja, das wusste ich irgendwie schon immer, dass ich da wieder in der Heimat sein möchte. Und ja, ich habe eben Pädagogik studiert und dann noch in Passau den Master gemacht in Caritaswissenschaften und ich war dann ganz, ganz lange im Bereich der ambulanten Familienhilfe. Das heißt, ich habe Familien begleitet, wo eben das Jugendamt mit drinnen war, also Auftraggeber war das Jugendamt und ich war da eben beim freien Träger der Jugendhilfe und habe diese Familien dann begleitet oder auch Jugendliche. Genau, und ich würde sagen, bei mir ist es so wie bei vielen Sternenkindmamas, es gibt ja so zwei Zeitrechnungen, sage ich jetzt mal. Es gibt dieses davor, also vor meiner Sternenkind-Erfahrung und das danach. Und ich glaube, da können sich vielleicht viele wiedererkennen, weil ich glaube, das ist so was ganz Typisches, weil das einfach so viel verändert und so einschneidend ist, die Erfahrung, dass das, glaube ich, ganz viele so machen, dieses Leben davor und dieses Leben danach. Und mein Leben davor sah eben so aus, ich war eben im Bereich der ambulanten Familienhilfe, habe bis zu, ich glaube, 7 Familien und Jugendliche gleichzeitig begleitet und hatte seit 2018 meinen Partner. Und was ich auch sehr, sehr, sehr geliebt habe, war tatsächlich das Reisen. Ich bin, seit ich 18 war, glaube ich, jedes Jahr mit meiner Mama zum Beispiel einmal auf Städtetrip gewesen. Wir haben die unterschiedlichsten Städte gemeinsam besucht. Ja, und mein großer Traum war damals, dass ich mal länger verreise. Und das haben wir 2019 umgesetzt. Ich sage wir, weil mein Partner kam dann damals mit. Das war nicht von Anfang an so geplant, aber er war dann mit dabei und wir waren fast 7 Monate unterwegs und eben in erster Linie Südostasien, nur mit dem Rucksack. Und genau, da zu dem Zeitpunkt hatte ich so mit Baby, mit Geburten, mit all diesen Themen, mit Sternenkindern eigentlich keinerlei Berührungen, also nichts Außergewöhnliches. Also so, dass man halt im Umfeld hat und so die erste Freundin hatte schon ein Baby, aber mit Fehlgeburten, mit diesem Thema bin ich tatsächlich ja noch nicht persönlich in Berührung gekommen, eben auch nicht im Umfeld. Natürlich hat man es mal gehört, aber das war alles eher weiter weg, würde ich sagen. Genau, und als wir dann wieder zurückgekommen sind von unserer Reise, merkte ich, dass ich eben auch beruflich was anderes machen möchte oder eben mehr möchte, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Und dann habe ich Ende 2019 angefangen mit der systemischen Einzelpaar- und Familientherapie-Ausbildung, war dafür wieder in Regensburg. Und genau, dann kam ja Corona, auch ein großer Einschnitt in unser aller Leben, würde ich sagen. Und ich wurde dann eben in der Zeit zum ersten Mal schwanger mit eben unserem Sohn. Das war 2021. Und es war die ersten Wochen eher, ja, ich würde sagen, unauffällig. Ich hatte wenig Schwangerschaftssymptome. Also mir ging es eben einfach gut, hätte ich gesagt. Und dann ging es eben los, dass ich immer mal wieder Blutungen hatte und war da mehrmals eben dann auch bei meiner Frauenärztin, aber eben auch bei uns im Klinikum zum Beispiel. Und es hieß aber immer, ich hätte einen Polypen am Muttermund und der würde eben bluten, also bei bestimmten Bewegungen zum Beispiel, dass der einfach sehr, ja, leicht anfängt zu bluten und dass das mit dem zu tun hat, aber unserem Sohn geht es eben gut. Und das Risiko, wenn man da jetzt irgendwas machen würde, wäre eben größer. Und das war, ja, und das war so die Aussage, dass das nichts zu bedeuten hat quasi. Genau, und so ging es eben dann dahin. Also ich glaube, Blutungen hatte ich so ab der 9., 10. Woche, hätte ich gesagt. Und ich war eben, ja, auch hin und wieder mal dann bei meiner Frauenärztin, wenn es wieder eben schlimmer war oder wenn es halt wieder stärker wurde, wurde da, ja, nicht allzu schön begleitet, hätte ich gesagt. Also ich wurde auch jedes Mal im Wartezimmer geparkt, teilweise auch mit, ja, unschönem Kommentar, hätte ich gesagt, so quasi, ich bin ja nicht der einzige Notfall und das wird jetzt bestimmt ein paar Stunden dauern. Damals war Corona, das heißt, mein Mann durfte nicht mit rein. Der hat teilweise im Gang draußen gewartet. Ja, also es war wirklich einfach eine sehr unschöne Erfahrung, wie wir dort begleitet wurden. Im Nachhinein hätte ich da viel mehr für mich einstehen müssen und im Zweifel einfach im Wartezimmer die anderen Frauen fragen sollen, ob da irgendeine was dagegen hat, dass ich vielleicht früher dran komme, weil ich glaube eigentlich nicht, dass da jemand was gesagt hätte. Genau, auf jeden Fall, das war schon mal keine schöne Erfahrung und es hieß aber eben immer, nein, unserem Sohn geht's gut und ja, das ist eben dieser Polyp. Und so vergingen eben die Wochen, wo ich immer wieder schon, ja, in Sorge war, aber eben eigentlich schon noch positiv und im Vertrauen, weil es hieß ja eben immer, nein, es geht ihm gut und es gibt so quasi keinen Grund zur Sorge. Genau, und ich weiß noch, ich war so ein, ja, gut eine Woche, bevor wir dann, ja, die schlimme Nachricht erhalten haben, nochmal bei meiner Frauenärztin, weil ich unsicher war, ob es wirklich nur Blut ist. Ich habe dann noch gemeint, es ist wirklich alles gut, dass ich eben wie einen starken Ausfluss habe und da hat er eben aber noch gelebt, er hat sich bewegt, wir haben ihn gesehen und es hieß eben wieder, das ist der Polyp. Das war das letzte Mal, wo ich ihn lebend gesehen habe. Rückblickend muss ich sagen, in dieser Woche, ja, die dann folgte, waren schon so ein paar Momente, wo ich mir im Nachhinein dann gedacht habe, ja, hätte ich vielleicht nochmal zur Ärztin gehen sollen oder da, wo ich irgendwie schon intuitiv gespürt habe, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auch das kennen vielleicht mehrere von euch. Also ich habe das in meinen Begleitungen immer mal wieder schon so erlebt, dass die Mamas erzählt haben, dass sie irgendwie was gespürt haben, dass da schon so ein Bauchgefühl da war, so eine Intuition. Und so war es bei mir eben auch. Ich weiß noch, dieser Freitag, da war ich mit meinem Mann in der Stadt und ich habe zu ihm noch gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, mir ist irgendwie unwohl und ja, mir ist irgendwie einfach nicht gut. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, es ist so seltsam, ich bin doch jetzt im zweiten Trimester, da heißt es doch immer, da fühlt man sich dann so gut und so fit. Und ja, so ging es mir eben nicht. Und ich wollte aber halt nicht nochmal zur Ärztin, weil ich da einfach mich auch, ja, nicht gut aufgehoben gefühlt habe. Und ich habe mir gedacht, naja, die, wenn ich da jetzt wieder hingehe, dann, ja, bekomme ich ja wieder die gleiche Nachricht. Also das war einfach irgendwie unschön und da habe ich mir im Nachhinein auch viele Gedanken drüber gemacht. Naja, und auf jeden Fall ging es halt dann so weiter. Und die Woche darauf, ich weiß noch, ich habe Mittwochabend, an dem Tag habe ich von meiner, also von mittlerweile der Frau meines Cousins, Babykleidung bekommen. Und ich weiß noch, an dem Abend, ich habe diese Dinge durchgesehen und ich habe sie so sortiert, weiß ich, was möchte ich nehmen, was nicht. Und da war so dieser Gedanke, ich glaube, er hat das nie an. Und an das kann ich mich echt noch so gut erinnern, auch an dieses Gefühl. Und irgendwie, ich wusste es irgendwie. Also irgendwie habe ich gespürt, der hat das nicht an und das ich werde das wieder verräumen. Aber in dem Moment, man schiebt es halt von sich und man mag sich da natürlich auch nicht so reinsteigern. Und trotzdem rückblickend muss ich sagen, dieses Gefühl war ganz klar da. Und ja, in dieser Nacht ging es dann eben los, dass ich Schmerzen bekommen habe. Rückblickend weiß ich, es waren Wehen. Damals habe ich mir aber gedacht, na ja, und es sind halt vielleicht einfach so ein bisschen wie Krämpfe oder ja, auch das schiebt man ja eher von sich weg. Ich habe mir dann eine Wärmflasche gemacht, weil das habe ich eben schon mal gelesen, wenn man dann eine Wärmflasche macht und die drauflegt und es wird eben leichter, dann ist es eher ein Zeichen, dass es keine Wehen sind und es wurde aber eben nicht leichter. Und ja, ich habe es bestimmt auch gegoogelt. Ich meine, ja, auch das kennen bestimmt viele von euch. Man googelt ja dann alles. Und auch das habe ich noch so von mir weggeschoben. Und ja, in der Früh war es halt immer noch da. Also ich konnte zwischendrin schlafen und habe es aber dann eben auch, ja, auch in der Nacht schon meinem Mann gesagt. Und in der Früh haben wir dann in der Frauenarztpraxis angerufen und sie meinten dann, wir sollen gleich in die Klinik fahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben noch meine Mama angerufen. Meine Mama arbeitet auf der Entbindungsstation drinnen. Also die konnte trotz Corona quasi sich so ein bisschen hereinschleichen, sage ich jetzt mal, wo ich sehr, 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 sehr froh drüber war. Genau, und dann sind wir da hingefahren und ich habe mir immer noch gedacht, ja, im schlimmsten Fall muss ich jetzt vielleicht liegen. Weil das hieß es halt davor, dann, ja, ich soll eben keinen Sport mehr, keinen Geschlechtsverkehr mehr, also einfach quasi, ja, weniger Aktivitäten, sage ich jetzt mal. Und da war für mich dann irgendwie so, ja, wir fahren jetzt dahin und vielleicht muss ich eben liegen. Das war immer noch so mein, ja, mit dem Gefühl sind wir so losgefahren. Ich, ja, vielleicht auch, war es auch ein Selbstschutz, höchstwahrscheinlich. Und dann sind wir eben angekommen und meine Mama war auch schon da, obwohl meine Mama einen längeren Weg hatte, aber ich glaube, sie ist gerast. Ja, und dann sind wir eben dort in dieses Untersuchungszimmer gekommen und dann war das, ich glaube, eine Assistenzärztin, ich weiß nicht mehr genau. Und ja, auch diesen Moment kennen wahrscheinlich viele. Dann wird geschallt und geschallt und geschallt und sie hat eben nichts gesagt und war stumm und ja, ich wollte es immer noch nicht so richtig glauben. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Und sie ging dann eben, irgendwann hat sie gesagt, ja, sie muss eben eine Ärztin holen und ist rausgegangen. Und ich weiß auch, in dem Moment hat mein Mann bitterlich angefangen zu weinen. Und das war auch der Punkt bei mir, wo es auch bei mir, glaube ich, geklickt hat und ja, in dem Moment ist halt alles zerbrochen in mir. Bei uns, meine Mama war in dem Moment nicht dabei, sie war draußen, aber ich glaube, die Ärztin beim Rausgehen hat sie dann eben auch schon gesagt, die ist, ich glaube, sie ist dann mit rein mit der Ärztin, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder die Ärztin hat dann meine Mama danach geholt. Auf jeden Fall kam dann eben noch jemand und die hat uns eben gesagt, dass kein Herzschlag eben da ist und hat uns dann auch den Bildschirm gezeigt. Und man hat dann eben auch gesehen, dass er, dass da keinerlei Fruchtwasser mehr da war. Und sie gehen eben davon aus, dass ich einen Riss hatte. Und dadurch, dass ich aber eben Blutungen hatte, also ich habe nie diesen Blasensprung, sage ich jetzt mal, so gemerkt, also dass da wirklich so ein Schwall an Fruchtwasser kommt, das hatte ich definitiv nicht. Aber eben wahrscheinlich war es ein ganz kleiner Riss und dadurch, dass ich aber eben Blutungen hatte, war es mir nicht so bewusst. Und ich meine, ich war ja sogar die Woche davor noch bei der Ärztin, wo ich ja diese Bedenken so ein bisschen geäußert habe. Im Nachhinein frage ich mich halt auch, ja, hätte diese Ärztin nicht einen Test machen müssen? Da gibt es ja auch diese Tests, um zu sehen, ob das Fruchtwasser ist. Ja, sie hat sie eben auf jeden Fall nicht gemacht. Und ja, rückblickend frage ich mich, hätte ich da mehr machen müssen? Aber ich glaube, auch diese Fragen kennen so ziemlich alle Sternenkind-Mamas, dass man eben alles überlegt und alles hinterfragt und vor allem eben auch sich selber hinterfragt und bei sich die Schuld sucht. Also auch das ist ja irgendwo ganz normal, aber hätte uns halt, ja, hätte ja nichts mehr verändert. Es war eben so, wie es eben war. Ja, und dann war eben auch klar, dass ich eben schon unter Geburt bin. Also, dass es eben ganz klar Wehen waren, dass mein Körper eben schon ganz, ja, im Prozess war und gearbeitet hat und schon gemerkt hat, die Schwangerschaft, ja, ist beendet quasi. Und ja, dann hieß es eben so aus dem Nichts, du musst jetzt gebären. Und das war für mich auch nochmal so ein richtiger, also so herausfordernd. Ich war einfach Ich habe mich vorab nicht mit dem Thema befasst. Ich meine, wer macht das schon, dass er sich vorab in einer Schwangerschaft mit diesem Thema befasst? Also du weißt halt nichts drüber. Also du hast das schon mal erlebt oder jemand in deinem nahen Umfeld. Ansonsten wirst du da ja reingeworfen mit ja, keinerlei Vorwissen. Und auch hier die Begleitung hätte bestimmt noch besser sein können, emotionaler sein können, sage ich jetzt mal. So hat alles sehr, so jetzt ist das dran, dann ist das dran und dann ist das dran. So, ich bekam dann eine Tablette, wo ich auch rückblickend mich frage, hätte ich die überhaupt gebraucht? Ich meine, mein Körper war ja schon mittendrin, er hat ja schon gearbeitet und ich glaube, man hätte ihm wahrscheinlich einfach, ja, seine Zeit geben können. Dann wäre es vielleicht auch ein anderes Geburtserlebnis geworden. Und ich hatte dann natürlich die Wahl, ob ich auf die Station von meiner Mama möchte. Aber ich hatte einfach so Angst, andere Babys zu hören. Also ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Und in dieser Klinik gibt es leider kein Extrazimmer für Sternenkindeltern, wo ich mir denke, das sollte eigentlich Pflicht sein, dass man diesen geschützten Raum hat, dass man ein Zimmer hat, was so ein bisschen angepasst ist, was einfach ein bisschen Schutz bietet. Und ich war dann eben auf der gynäkologischen Station und das war absolut schlimm. Also ganz, ganz furchtbare Erfahrungen, ganz schlimme Begleitung, obwohl sie ja auch dort meine Mama kannten. Also das war wirklich ja emotionale Begleitung gleich null quasi. War halt Alltag und ja, jetzt ist das dran und das und was wollen Sie denn eigentlich morgen frühstücken? Ich glaube, das hat sie mich 10-mal gefragt, diese Frau, die da war, als wäre mir das nicht scheißegal gewesen. Also es war wirklich einfach, ja, es war keine schöne Erfahrung. Und das ist halt so traurig, weil ich weiß, auch Sternenkindgeburten können schön sein und in erster Linie macht es halt die Begleitung eben aus. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, da möchte ich gar nicht so im Detail drauf eingehen. Auf jeden Fall ging es relativ schnell durch die Tabletten und ich weiß noch, ich hatte keinerlei Schmerzmedikation. Ich war völlig überfordert mit dieser ganzen Situation, weil es ist halt nicht irgendwie schmerzarm oder es ist eine Geburt. Es ist eine richtige Geburt. Du hast richtige Wehen, du hast richtig diesen Schmerz wie bei einer richtigen Geburt. Es ist ja eine richtige Geburt, aber ihr wisst, was ich meine. Und sie haben nicht geschafft, mir einen Venenzugang zu legen. Ich glaube, ich wurde an jeder Seite, keine Ahnung, fünfmal, sechsmal gestochen, bis es dann irgendwann jemand geschafft hat. Und ja, es ging wirklich sehr, 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 sehr schnell. Und ich war unglaublich froh, dass meine Mama dabei war. Weil ich glaube, die Mitarbeitenden dort haben ein bisschen unterschätzt, wie weit ich schon bin. Letzten Endes hat dann meine Mama mich quasi abgestopselt, also dieses Bett, und hat mich Richtung Kreissaal geschoben. Und es war wirklich höchste Eisenbahn, weil es dauerte nur 2 Wehen und dann war er da. Und ein Lichtblick war so ein bisschen, dass meine Nachsorgehebamme, die ich ja zumindest vom Namen her kannte und von dem kurzen Telefonat Dienst hatte, und das war dann die Hebamme, die die Geburt begleitet hat. Auch mit Maske und allem drum und dran. Aber das half mir so ein bisschen. Und ja, und dann war er eben da. Und wir hatten ein bisschen Zeit mit ihm, würde ich sagen. Also nicht allzu viel. Bei uns gab es aber da ein paar, ja, Besonderheiten, sodass sie eben auch keine Sternenkindfotografin zum Beispiel hatten. Und da ist noch viel, viel, viel Trauer. Dieser Moment eben danach, dieses Kennenlernen, war nicht so, wie wir es uns dann gewünscht hätten, würde ich mal sagen. Ja, wen das interessiert, also ich möchte es hier nicht zu sehr thematisieren, weil es sehr ja, ins Detail geht. Und ich habe dazu bei mir, bei meiner Instagram-Seite, ein Highlight mit Gedanken, wo ich darüber ein bisschen spreche, aber eben auch mit Triggerwarnung. Also wer das hören möchte, der kann da mal reinschauen. Und ich habe dann nach der Geburt noch eine Ausschabung gebraucht. Das kann ja auch vorkommen bei einem Verlust im zweiten Trimester, dass sich die Plazenta nicht vollständig löst und dass viele Frauen dann eben nach der normalen Geburt noch eine Abschabung brauchen. Und bei mir war es halt auch so. Und ja, ich weiß auch noch diesen Moment, wo ich wach wurde. Da war ich halt auch ganz allein. Und auch das ist was, wo ich mir denke, das ist auch so ein Riesenfehler im System, dass eine Frau, die gerade ihr Kind geboren hat, dann noch eine OP brauchte und dann da eben aufwacht und ganz allein ist und da hochstarrt. Und ja, das ist halt so ein Moment, da bräuchtest du dringend jemanden. Und ich weiß nicht, wie lange es dauerte. Also man hat ja da kein Zeitgefühl, aber ja, irgendwann kam ich halt wieder zurück und dann wurde er uns halt nochmal ins Zimmer gebracht, in so einem Körbchen und eingewickelt und zugedeckt. Und auch das hat uns keiner von der Station gesagt, sondern dann die Seelsorgerin, die vorbeigeschaut hat. Es war die einzige, die gesagt hat, wir können ihn nochmal zu uns ins Zimmer haben. Und das haben wir dann auch gemacht und haben quasi Zeit mit ihm gehabt. Und mein Mann durfte diese Nacht dann zum Glück da bleiben. Also da waren sie zum Glück auch trotz Corona sehr gnädig. Ja, und dann war es am nächsten Tag noch ein bisschen unklar, ob ich schon heim kann, weil ich eben viel Blut verloren habe. Und es war recht, ja, mein HB-Wert war ganz, ganz, ganz schlecht und ich habe so eine Eiseninfusion bekommen und ja, es war nicht sicher, ob ich noch Blut brauche. Das brauchte ich dann zum Glück nicht, aber es hat halt schon gedauert, bis es eben hieß, wir können nach Hause. Und mir ging es körperlich am Anfang schon wirklich, wirklich schlecht. Also ich war halt unglaublich schwach. Und ja, und dann waren wir eben zu Hause und das war auch so ganz typisch, glaube ich, diese erste Zeit erlebt man echt wie so in Schockstarre und gleichzeitig ist man so am Funktionieren, weil man ja viele Dinge dann zu tun hat. Wir haben ihn bescheinigen lassen bei uns im Standesamt. Man plant die Beerdigung, die Beisetzung. Und ich war dann krankgeschrieben. Ich habe mich die 6 Wochen krankschreiben lassen. Damals gab es das noch nicht mit Mutterschutz. Mein Mann hatte auch eine gewisse Zeit, ja, hat er sich freigenommen. Wir waren dann auch noch für eine gute Woche mal zwischendrin in Kroatien, weil wir gesagt haben, wir möchten so ein bisschen raus. Ja, und diese ganzen Wochen und Monate danach waren sehr, sehr, sehr intensiv. Ich würde sagen, vor allem ich bin einfach sehr in dieses Thema eingetaucht. Ich habe mir Bücher geholt, ich habe sehr viel darüber gelesen, ich habe Podcasts gehört. Damals kam zum Beispiel der Podcast von der lieben Dorothea raus, der Sternenkind.liebe. Das war genau diese Zeit und den habe ich sehr viel gehört und ja, mir hat das einfach geholfen, da einzutauchen und da viel drüber zu lesen und einfach auch zu hören, hey, ich bin eben nicht alleine. Und gleichzeitig auch diese Geschichten eben von Mamas, die aber dann ihr Regenbogenbaby gesund zur Welt gebracht haben, auch das hat mir unglaublich Halt gegeben. Auch das war eben dann so ein bisschen der Grund für diesen Podcast hier, um eben anderen Mut zu machen und eben genau diese Geschichten zu teilen. Genau, und ja, ich bin eben sehr, sehr, sehr tief eingetaucht. Ich meine, dadurch, dass eben unser Sohn unser erstes Kind war, hatten wir halt kein Kind an der Hand, was eben uns so sehr gebraucht hätte. Ich glaube, das ist so, es kann beides sein, es kann unglaublich unterstützend sein, weil man eben dieses Kind, ja, das gibt einem ja unglaublich dann Halt und irgendwie auch Struktur im Alltag. Und man ist, glaube ich, dann, also schätzt man halt dieses Kind, was vielleicht dann schon da ist, nochmal so viel mehr. Gleichzeitig hat man halt viel weniger Raum zu trauern. Also wir hatten halt extrem diesen Raum. Und ich habe das auch genutzt und gebraucht, würde ich sagen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ja ich einfach gut heilen konnte, sage ich jetzt mal. Also ich brauchte das auch irgendwo. Genau, und wir haben sehr schnell auch gesagt, wir möchten ihn integrieren in unser Leben. Er war von Anfang an, wir haben so viel über ihn gesprochen, immer wieder unsere Geschichte erzählt, die Geburt erzählt. Also jeder, der es halt hören wollte, der uns eben besucht hat. Und wir haben ihn einfach eingebunden in unser Leben. Ich habe ein Tattoo, ein Murmeltattoo, weil wir haben zu ihm im Bauch immer gesagt, unsere Murmel. Wir haben einen Kuscheltierelefanten, den hat die Schwiegermama gehäkelt, eben eigentlich für ihn dann, für unser Baby. Und der wurde einen Tag vor seiner Geburt fertig. Sie hat mir damals noch ein Foto geschickt, so quasi eben für Murmel. Und der kam dann, also wir sind nach Hause gekommen vom Klinikum und ich habe zu meinem Mann gesagt, er soll den holen. Und der hat dann ab diesem ersten Tag bei uns geschlafen zum Beispiel. Und der schläft nach wie vor bei uns im Bett und der kommt auf Familienbildern mit drauf. Der kam auf den Neugeborenen-Shooting quasi, das wir zu Hause gemacht haben, ist er mit dabei neben seiner Schwester. Also der ist wirklich sehr, sehr aktiv, ja, bei uns mit dabei. Auch letztes Jahr haben wir Familienfotos gemacht, wo er auch mit drauf ist. Also er symbolisiert eben einfach, ja, unser Sternenkind. Genau, also das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir ihn eben integrieren und dass ganz klar ist, er ist unser erstes Kind. Und wir sind eben Eltern von diesem Kind. Und ja, auch für unsere Eltern und Schwiegereltern war es natürlich unglaublich hart. Das wäre das erste Enkelkind gewesen. Und das ist ja auch so was, diese Trauer ja dann auch in den anderen zu sehen. Das ist auch unglaublich hart, die Trauer in seiner eigenen Mutter zu sehen, weil sie das erste Enkelkind verloren hat. Also auch das ist, ach, wahnsinnig, wahnsinnig schwierig und auch darüber wird ja sehr wenig gesprochen, finde ich. Und was für mich in der Zeit unglaublich hart war, war dieser Schritt wieder zurück in den Alltag, also auch nach diesen 6 Wochen wieder zurück in den Job. Also das war für mich unglaublich schwierig. Ich wusste am Anfang auch überhaupt nicht, wie das überhaupt gehen sollte, eben gerade weil ich im Bereich ja der Familienhilfe gearbeitet habe mit Familien, die teilweise eben auch Kleinkinder hatten, die teilweise sogar Babys hatten. Und für mich war so, ja, wie soll ich das machen? Wie kann ich da zurückgehen und vor allem halt auch so schnell zurückgehen? Ja, wir haben dann eben überlegt, hey, welcher Bereich eben von diesen ganzen Bereichen, die es in der Firma gab, ist besser. Und dann habe ich einen Schulbegleiterfall angenommen, weil wir eben gedacht haben, okay, ganz anderes Setting, viele Stunden gleich auf einmal, also jeden Vormittag, da muss ich eben nicht so viele verschiedene Familien wieder annehmen. Und ja, anfangs haben wir eben gedacht, das ist eine gute Idee und das habe ich dann eben auch gestartet. Und es war aber ganz schlimm. Also es war überhaupt nicht das Richtige für diese Zeit. Gut, gibt es da überhaupt das Richtige, aber es ja, gibt ja auch Jobs, wo man sagt, das tut einem vielleicht gut, weil man abgelenkt ist, aber der war einfach nur, ja, das war halt so ein Fall, da hat schon quasi alles lichterloh gebrannt und man ist eben viel zu spät halt einfach gerufen worden und das war einfach, ja, der hat mir alle Energie gesaugt und ich glaube, ich hatte dann wirklich sehr depressive Phasen, würde ich sogar sagen. Also ich bin heimgekommen, ich habe eigentlich nur geschlafen, ich war zu nichts mehr fähig und wollte eigentlich auch kaum was unternehmen und kaum jemanden sehen und mein ganzer Fokus war eben einfach drauf, wieder schnell schwanger zu werden, weil ich dann wieder im Beschäftigungsverbot war. Also das war so mein Anker, so also dieses, ich möchte schnell wieder schwanger werden, um auch, ja, um einfach, natürlich, weil dieser Kinderwunsch auf der einen Seite ja unglaublich riesig war, also gerade nach so einem Verlust ist es ja eher so, dass es, ja, dieser Wunsch ja immens steigt und aber eben auch, weil ich gesagt habe, ich möchte so schnell wie möglich da wieder raus. Und ich war dann noch mehrmals so kurze Zeit quasi mal krank geschrieben, mal hier 2 Wochen, mal da 2 Wochen, auch weil tatsächlich ich relativ lang Auffälligkeiten hatte in meiner Gebärmutter. Es war nicht, glaube ich, noch eine zweite Ausschabung brauche. Und wir hatten ganz, ganz lang eben auch nicht das Go, dass wir es wieder probieren dürfen. Also auch das emotional einfach wirklich sehr, sehr belastend. Ich war in der Zeit dann auch bei meiner systemischen Therapeutin, bei meiner Lehrtherapeutin. Also ich war ja damals noch in der Weiterbildung und das hat mir sehr geholfen. Und da war dann auch einmal eine Sitzung und dann hat die Therapeutin auch gemeint, was machst du denn da? Warum bist du bei diesem Fall? Warum bleibst du da? Ist es jetzt das Richtige für dich? Und natürlich nicht. Aber ich war irgendwie auch so. Ja, den habe ich jetzt angenommen und da habe ich mich verpflichtet und ich kann ja jetzt nicht schon wieder gehen. Bei einem Kind, was ganz viele Abbrüche, Kontaktabbrüche schon erlebt hatte. Aber natürlich war klar, das war absolut nicht das Richtige. Und ich habe dann das auch kommuniziert und habe gesagt, ich werde den Fall wieder abgeben und werde mich nochmal 6 Wochen krank schreiben lassen. Also so haben wir es dann auch gemacht. Und ja, super klischee-mäßig wurde ich in der Zeit dann wieder schwanger. Also das war quasi der, ich glaube, der dritte Monat oder der vierte Monat, wo wir es dann wieder probieren durften. Also wir hatten dann irgendwann das Okay, dass die Gebärmutter wieder gut aussieht. Und das war eine Wahnsinnserleichterung auch, weil ich wusste, okay, auch dieses berufliche Thema ist dann erstmal erledigt. Und ja, was ich aber rückblickend sagen muss, also zur Kinderwunschzeit, ja, die hätte ich mir wesentlich schöner gestalten können. Also ich habe mich in der Zeit nicht gut um mich gekümmert. Ich habe, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich in der Zeit sehr hinten angestellt, habe kaum mehr auf mich geschaut und auf das, was mir eigentlich gut tut und mir Spaß macht. Also ich würde die Kinderwunschzeit rückblickend ganz anders angehen, aber auch da habe ich mir halt, also ich hatte ja keine Begleitung, ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte, der vielleicht in einer ähnlichen Situation war. Und auch mein Fokus war halt sehr auf dieses, ich möchte wieder schwanger werden und habe mir auch da viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, hey, wie wird es dann sein, wenn ich wieder schwanger bin? Also da muss ich sagen, rückblickend hätte ich mir da echt mehr Gedanken machen sollen und mich da so ein bisschen mehr darauf vorbereiten. Hey, wie kann es dann vielleicht sein? Wie wird es ablaufen? Was brauche ich dann in dieser Zeit? Wen brauche ich? Welche Begleitung brauche ich? Also da habe ich einfach sehr wenig mir Gedanken drüber gemacht. Und dann war es aber so, ich war wieder schwanger und das war schon wieder sehr, sehr schön. Da muss ich jetzt so ein bisschen noch was ergänzen. Und zwar war es so, dass mein Mann und ich uns sehr kurz nach der Geburt von unserem Sohn verlobt haben. Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich schon im Krankenhaus, weil sie uns eben im Klinikum gefragt haben, wegen Corona eben. Ja, und das ist ihr Mann, also auf Bayerisch, und das ist ihr Amant. Und wir haben das halt damals bejaht. Also wir haben da nicht groß noch angefangen, nein, das ist uns mein Freund und mein Partner und bla bla bla, sondern einfach, ja, das ist mein Mann. Und in dem Moment habe ich das so gefühlt und so gespürt, so ja, genau, das möchte ich. Und auch dieser Gedanke, ja, wenn wir das eben gemeinsam schaffen, dann, glaube ich, schaffen wir eben alles. Und so ist der Gedanke bei mir dann gereift, dass ich ihm den Antrag machen möchte. Und eben gute 3 Wochen nach der Geburt von unserem Benjamin waren wir eben in Kroatien und da habe ich ihn dann quasi gefragt mit dem Kuscheltier, Elefanten quasi, also mit dem Symbol für unseren Sohn, dem habe ich so eine kleine, was rum, dumm gehängt quasi, wo ein Zettel war, wo drauf stand, lieber Papa, willst du Mama heiraten? Und genau, und dann haben wir uns da eben verlobt, das heißt, das war schon so ein bisschen ein Anker auch über diese Monate der Trauer und dieses, ja, dieser Arbeit, die so furchtbar war, diesen depressiven Phasen, dass wir eben die Hochzeit geplant haben. Also das war so mein Lichtblick, würde ich sagen, in der Zeit. Das hat mir sehr geholfen. Und wir haben dann eben im Dezember standesamtlich geheiratet am Samstag. Und tatsächlich habe ich in dieser Woche am Dienstag, hätte ich einen Termin gehabt bei meiner Therapeutin, und ich habe aber so ein Gefühl gehabt, so, wer weiß, und ich kann mich noch erinnern, an dem Tag hat es sehr geschneit und ich hätte eben von Passau nach Regensburg gemüsst und ich habe mir eben gedacht, naja, wenn ich jetzt wirklich schwanger bin, dann fahre ich eben nicht hoch, und dann habe ich eben einen Test gemacht und ich war eben tatsächlich mit unserem Folgewunder schwanger und habe dann eben überlegt, sage ich es gleich meinem Mann, habe es aber für mich behalten, weil ich eben am Tag der Hochzeit überraschen wollte. Und so habe ich es dann eben auch gemacht. Ich hatte einen blauen Schwangerschaftstest mit in meinem Dirndl. Wir haben in Trach geheiratet. Und nach der Trauung habe ich meinen Mann quasi so ein bisschen abseits genommen. Und nur unser Fotograf, das war ein Freund von uns, war mit dabei. Und ich habe dann eben angefangen, ja, ich habe ja dieses neue Kleid. Ich habe was Geliehenes, das waren Socken von meiner Mama. Und ich habe was Altes, das war im Ehering quasi da ist ein Ring von meiner Oma, verschmolzen quasi, das Gold. Und der ist eben in meinem Ehering mit drinnen. Und dann habe ich ihm gesagt, und eben was Blaues. Und da habe ich ihm eben dann den Test gezeigt. Und dieser Moment wurde eben festgehalten von unserem Fotografen. Und das war einfach unglaublich schön. Und in diesem Moment war da wirklich pure Freude und Erleichterung und Glück. Und ja, das war einfach nur schön. Und mit der Zeit schlich sich aber eben die Angst ein. Also das war schon was, diese anfängliche Euphorie, weil darauf haben wir eben so hingefiebert, eben dieses wieder schwanger sein, löste sich dann eben sehr schnell ab und es kam eben die Angst und ja, auch stellenweise mit einer Wucht, auf die ich nicht eben vorbereitet war und wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und die blieb auch vor allem im ersten Trimester, obwohl unser Verlust ja nicht im ersten Trimester war. Also der war ja im zweiten Trimester und gleichzeitig, ja, weiß man halt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, doch am höchsten. Und in der Zeit habe ich mich sehr allein gefühlt, auch mit diesen Gedanken und mit diesen Gefühlen. Obwohl ich habe liebe Menschen um mich gehabt. Ich habe Freunde, Familie, aber keinen, der es selbst erlebt hat, der es so richtig nachfühlen konnte. Und das war schon hart, das hätte ich mir echt gewünscht. Einen Austausch, jemand Gleichgesinnten, jemand, der einfach sagt, hey, ich kenne das, das ist voll okay, das ist normal, es dürfen alle Gefühle da sein. Ja, einfach, wo man sich austauschen konnte und von außen kam halt eher dieses Beschwichtigende und dieses, es wird schon alles gut sein und es wird schon und dieses super Positive und ja, das konnte ich halt nicht so annehmen, weil ich es halt nicht so gefühlt habe. Und so war es halt wirklich die erste Zeit sehr, sehr schwierig. Und ich hatte auch sehr Angst, in Verbindung zu gehen, Fotos zu machen, Erinnerungen zu schaffen. Also es war alles sehr wie mit angezogener Handbremse, sage ich jetzt mal, weil ich einfach ja nicht sehr im Vertrauen war. Ich hatte einfach große Angst. Ich habe mich von Termin zu Termin so ein bisschen gehangelt. Ich hatte auch mehr Termine, als man normalerweise hat. Und wir hatten auch, glaube ich, jedes Mal vor allem am Anfang einen Ultraschall. Später nicht mehr jedes Mal, aber anfangs eben schon. Das habe ich einfach gebraucht. Und ja, ich habe mich halt auch super eingeschränkt. Ich war total ängstlich. Was darf ich überhaupt noch machen? Wie viel Sport, welchen Sport? Also ich habe irgendwie alles hinterfragt. Ich war so viel im Kopf und kaum im Gefühl, kaum im Spüren. Und irgendwann kam halt dieser Knackpunkt, dass ich gesagt habe, so möchte ich das nicht erleben. Ich möchte diese so besondere Zeit, was hier eine Schwangerschaft einfach ist, nicht so erleben. Für mich nicht, für dieses Baby nicht. Dieses Baby kann nichts dafür, dass es jetzt in dieser Situation ist. Und ich habe mir dann eben gesagt, so, und ich hole mir jetzt alles, was mir hilft. Ich hole mir alles, was mir Halt gibt, was mich unterstützt und habe mich dann eben so ein bisschen auf die Suche gemacht. Ich hatte weiterhin Termine bei meiner Lehrtherapeutin. Das hat mir sehr geholfen, einfach auch zum Umgang mit der Angst, dass ich der Angst gegenüber so ein bisschen eine andere Haltung entwickelt habe, dass ich sie eben nicht so als Feind angesehen habe, sondern eher, ja, so eine Akzeptanz entwickeln konnte. Also die war weiterhin da, die ganzen Wochen, aber es war halt nicht so, die hat nicht mehr alles bestimmt, sondern die war halt eh so, ja, die ist da und es ist okay, aber sie ist eben nicht mehr so schrecklich, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich eben geschaut, was stärkt mich eben und wie kriege ich auch wieder so ein bisschen dieses Körpergefühl zurück, dieses Vertrauen in den Körper und auch in Bezug auf die Geburt tatsächlich, weil ja diese Geburt von unserem Sohn überhaupt nicht schön war, war für mich auch so ein Ziel, was ich mir vorgenommen habe, dass ich eine schöne Geburt erleben möchte mit unserer Regenbogentochter. Und deshalb habe ich sehr viel dann auch zu diesem Thema quasi mich eingelesen, Podcasts gehört und ich habe mir eben auch einen Hypnobirthing-Kurs dann geholt, das war ein Online-Kurs. Und das hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen, weil auch da geht man ja immer wieder in die Entspannung, in die Verbindung und auch wieder so dieses Körpergefühl kam dadurch irgendwie zurück, dass ich wieder Vertrauen gefasst habe in meinen Körper und ich war eben wieder im Beschäftigungsverbot, das heißt, ich hatte auch sehr, sehr viel Zeit und ich habe mich eben sehr viel mit dem Thema Geburt dann eben beschäftigt und auseinandergesetzt und genau, durch das bin ich wirklich sehr gut, würde ich sagen, wieder ins Vertrauen gekommen. Also es wurde dann wirklich von Woche zu Woche leichter. Und ja, ich bin sehr, sehr viel in Verbindung gegangen. Ich glaube, das war schon auch so ein Schlüssel in meiner Folgeschwangerschaft, dieses mehr in Verbindung gehen, weil ich so ein gutes Gefühl zu unserer Tochter bekommen habe. Ich habe irgendwie gespürt, dass es ihr gut geht. Und irgendwann war auch dieses Gefühl da, dieses Baby bleibt. Und es war einfach irgendwie da. Und es hat mir so viel Sicherheit gegeben,
dass die Angst immer kleiner wurde einfach. Und klar gab es Momente, da kam sie hoch, zum Beispiel eben vor Vorsorgeuntersuchungen, dass trotzdem dieser Moment da war, okay, was ist, wenn? Oder wenn ich sie dann zwischendrin doch länger nicht gespürt habe. Also ich würde nicht sagen, dass das gar nicht mehr vorkam, aber alles drumherum ist eben gewachsen und hat mir eben immer mehr Sicherheit gegeben. Ich habe mir halt sehr viel Gedanken gemacht, was mir eben hilft von innen heraus, was mich stärkt, was mich entspannt, was mir eben gut tut. Und gleichzeitig rückblickend hätte ich mir noch jemanden gewünscht, der mich die ganze Zeit begleitet, der das vielleicht selber erlebt hat, der mich da eben bei allem versteht. Also ich war schon mit vielen Dingen dann auch irgendwo alleine und habe das so mit mir eben ausgemacht. Und trotz allem war es wirklich, ich würde sagen, ab der Hälfte der Schwangerschaft, also ein Riesenmeilenstein war für mich wirklich, dass ich sie dann gespürt habe, weil das hatte ich bei meinem Sohn nicht, wurde es halt schon auch wesentlich leichter, weil man ja doch täglich diese Rückmeldung bekam und nicht mehr so abhängig war von dieser Ultraschalluntersuchung. Und ich hatte dann wirklich eine sehr schöne Schwangerschaft, auch weil es mir eben körperlich wirklich sehr gut ging, weil ich eben einfach auch diese Zeit hatte. Ich konnte es halt wirklich genießen. Es ging dann auch der Frühling los und später dann auch eben der Sommer. Also ich finde auch, das macht ja einen Unterschied, wenn es dann einfach schön ist, wenn man viel raus kann. Also ich bin sehr, sehr, sehr viel spazieren gegangen, hatte da ganz viel die Podcasts auf den Ohren und es tat mir einfach wahnsinnig gut. Ich bin dann hinten raus schwimmen gegangen, noch ganz viel. Ich habe Yoga gemacht. Also ich habe mich wirklich gut um mich gekümmert, würde ich sagen. Und genau, mich eben sehr viel auf die Geburt vorbereitet. Ja, und ich würde sagen, es hat sich wirklich alles gelohnt, weil ich auch eine sehr schöne Geburt dann erlebt habe. Es war nicht alles so, wie ich es mir in meinem Plan A vorgestellt habe, aber fast alles. Also ich bin völlig fein mit der Geburt. Erst als ich später dann meine Doula-Ausbildung gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, doch, da wäre noch mehr möglich gewesen, aber es war für mich zu dem Zeitpunkt völlig okay. Ich bin wieder in die Klinik gegangen. Ich hatte wieder das Glück, dass meine Nachsorgehebamme, die gleiche Hebamme, die mich bei meinem Sohn begleitet hat, dass sie wieder zufällig Schicht hatte und Dienst hatte. Also da war einfach auch super viel Glück dabei. Und ja, dann war eben unsere Tochter da. Und ich muss sagen, ich habe wenig Ängste gehabt, als sie da war. Also vielleicht die erste Zeit schon, dass ich halt vielleicht ein bisschen öfter geschaut habe, ob sie schon atmet, ob die Nase frei ist, ob sie auch in der Trage zum Beispiel die Nase frei ist und sie gut atmen kann. Also die erste Zeit, glaube ich, war ich vielleicht schon ein bisschen ängstlicher, aber es hat sich wirklich gut gelegt und sie war einfach so fit und so, ja, lebendig, muss ich halt echt sagen. Also sie hat mir halt immer wieder gezeigt, Mama, mir geht's gut und es ist alles gut. Also auch da war einfach dieses Vertrauen, dieses Gefühl, was ich ja davor hatte, weiterhin da und weiterhin stark. Und deswegen war für mich diese Zeit danach nicht mehr so schwierig. Aber ich weiß, auch da erleben das die Sternenmamas ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt auch da Mamas, die einfach auch da die Zeit sehr ängstlich noch erleben. Und das ist alles vollkommen okay. Man soll halt schauen, wenn es überhand nimmt, dass man sich halt eben einfach auch da wieder Hilfe holt. Wenn man eben merkt, hey, das ist in einem Ausmaß, wo ich zum Beispiel nicht mehr schlafe, wo ich alle Viertelstunde kontrolliere, wenn das Baby schläft, ob es noch atmet. Also auch da einfach möchte ich kurz anmerken, da gibt es Unterschiede. Die Frauen erleben super, super unterschiedlich und im Zweifel immer Hilfe holen. Genau. Ja, und dann war ich lange Zeit erstmal nur Mama. Und sehr intensiv. Unsere Kleine war jetzt kein Schreibaby, würde ich sagen, aber sie war schon eher ein Kind, was sehr viel Regulation gebraucht hat und vor allem, ja, von mir als Mama und von meinen Brüsten. Also sie war ein absolutes Busenkind, würde ich sagen, und auch sehr, 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 sehr lange. Und auch das Schlafthema hat uns, ja, beschäftigungsteilweise heute noch. Ich würde sagen, sie wird eher zu Kindern gehören, die schlechter geschlafen haben und weniger geschlafen und sehr viel Unterstützung brauchen beim Thema Schlaf. Also es war einfach eine sehr, 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 sehr intensive Zeit, eine wunderschöne Zeit. Also ich habe die Babyzeit sehr genießen können. Also ich fand es total schön, einfach auch dieses Ziehen der Trage haben, sie so nah bei mir zu haben. Ich habe es geliebt zu stillen. Wir hatten da aber auch wieder Glück, weil ich keine Probleme hatte. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich war lange Zeit dann eben einfach nur Mama. Unser Sternenkind ist in der Zeit sehr in den Hintergrund gerückt, was mir teilweise auch wehgetan hat. Aber auch da möchte ich so ein bisschen sensibilisieren, dass das sein kann und dass es irgendwo auch ganz normal ist, wenn dann eben dieses Folgewunder kommt, dass dann auch das mehr einfordert und mehr einen braucht. Und dass das Sternenkind aber auch, ja, dass man da entweder schauen kann, hey, wie kann ich vielleicht Aktivzeit einplanen mit diesem Kind? Und dass das aber auch wieder mehr wird. Also ich bin jetzt wieder mehr und öfter mit ihm in Verbindung, würde ich sagen, als so dieses erste Babyjahr. Also es darf auch so sein. Ist vollkommen in Ordnung. Und genau, und dann war ich 3 Jahre quasi zu Hause. Also wir haben unsere Kleine erst mit 3 dann in den Kindergarten gegeben. Es war eine wunderschöne Zeit, aber auch sehr intensiv und herausfordernd. Das muss ich schon sagen und gebe ich auch ganz offen an diese Stelle zu, dass es nicht nur easy peasy und leicht war, sondern dass ich auch oft an meine Grenzen kam, einfach weil sehr viel eben an mir als Mama hängen blieb und ich habe mich auch irgendwo so ein bisschen verloren in dieser Zeit und es hat gute 2 Jahre gedauert, wo ich dann erst wieder angefangen habe zu schauen, hey, wer bin ich eigentlich noch neben der Mama und was will ich und wo ich einfach ja, wieder mich mehr priorisiert habe. Auch das ist vollkommen in Ordnung und ist ganz normal. Ich habe auch die Kleine gestillt, bis sie etwas über 3 war. Also ich war auch eine lange Zeit nicht irgendwie mal länger weg, was vollkommen okay war. Also ich war damit echt fein und für mich war es total okay, dass ich sie fast immer überall dabei hatte. Im zweiten Jahr wurde es natürlich schon leichter, also da blieb sie dann schon immer länger, auch mal bei einer Oma. Aber sehr viel änderte sich eben, als sie knapp 2 war. Da haben wir aufgehört mit den Einschlafbegleitungen. Also ich habe sie nicht mehr einschlafgestillt. Und dann wurden auch die Nächte wesentlich, wesentlich besser. Und durch das haben sich einfach für mich auch wieder mehr Räume eröffnet, sage ich jetzt mal. Und da war dann auch dieser Punkt, wo ich wusste, okay, schön langsam muss ich mir überlegen, wie es weitergeht, weil ich wusste eben schon, dass ich nicht zurückgehe in meinen alten Beruf und wusste aber, ich möchte mich eben spezialisieren, weil mit der systemischen Therapie könntest du ja eigentlich so ziemlich an allen Themen arbeiten. Und für mich war aber klar, ich möchte mich da eher auf die Bereiche rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft spezialisieren. Und eben auch zum Beispiel bei dem Thema Geburtsaufarbeitung, weil ich einfach gemerkt habe, dass das auch ein Riesenthema ist und dass sehr, sehr viele einfach sehr unschöne Geburten erleben, belastende Geburten und wollte da eben auch unterstützen. Und da kam eben dann die Ausbildung zur Hypnobirthing-Kursleiterin und Doula wie gerufen, weil ich gesagt habe, ich möchte ja gerne eigentlich, also zum einen dieses Geburtswissen, weil ich wusste, dann kann ich ja noch besser unterstützen, weil ich ja viel mehr Einblick habe und viel mehr verstehe und vielleicht auch weiß, warum ist es dann vielleicht so und so gelaufen. Und eben auch, weil ich gesagt habe, ich möchte gern präventiv unterstützen. Also ich möchte gern diesen Schritt davor quasi schon etwas anbieten. Und das waren eben diese mentale Geburtsvorbereitungskurse. Hypnobirthing habe ich ja auch für mich genutzt und als total wertvoll erlebt. Und auch weil ich schon mit Hypno, also mit der Art und Weise, sage ich mal, zu arbeiten, schon viel Kontakt hatte durch eben meine systemische Weiterbildung, weil in Regensburg der Schwerpunkt oder ein Schwerpunkt eben das hypnosystemische Arbeiten ist, eben auch mit ja, inneren Bildern, mit dem Unterbewusstsein. Also ich kannte das schon und deshalb hatte ich dann sehr guten Zugang und ja, arbeite eben auch nach wie vor sehr, sehr gerne damit. Und ja, so kam es dann, dass ich eben 2024 im Herbst die Weiterbildung gemacht habe bei Mama Kompass und war super, super begeistert. Also es war einfach absolut die richtige Entscheidung. Und dann stand eben so ein bisschen der Plan, okay, ich möchte mich eben in dem Bereich selbstständig machen. Und am Anfang war der Plan, diese Dinge vor Ort anzubieten. Also ich habe am Anfang
gar nicht das so auf dem Schirm gehabt, mit online jemanden zu begleiten, sondern mir war klar, eben vor Ort, ich mache da meine Kurse, ich mache meine 1:1-Arbeit. Was ich mir aber auf jeden Fall auch in der Zeit gesucht habe, beziehungsweise auch das war so ein bisschen Zufall, ich habe geschaut, welche Doulas gibt es schon in meiner Region, mit wem kann ich mich so ein bisschen connecten und austauschen, und bin dann eben auf die Jasmin gekommen und habe dann eben gesehen, die Jasmin hat einen Sternenkindverein gegründet und habe mich dann eben ja mit ihr ausgetauscht, und es hat einfach ja von Anfang an total gut gepasst. Wir haben uns wirklich ja einfach gut verstanden. Und so kam es dann eben dazu, dass ich mich vor Ort quasi aktiv bei dem Sternenkindverein Kinder des Himmels engagiere. Den hat eben die Jasmin gegründet. Jasmin ist eben auch Sternenkindmama. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das Thema Folgeschwangerschaft noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das vielleicht auch was wäre, sondern es war dann total spannend zu sehen, als ich dann eben angefangen habe mit meinen Kursen vor Ort, waren bestimmt die ersten 5, 6 Anfragen von Sternenmamas, die wieder schwanger waren. Also das war total spannend für mich zu sehen, weil ich habe das nicht gezielt beworben, aber ich ging halt immer schon sehr offen mit meiner Geschichte raus. Es stand auf meiner Website, es stand auf meinem Instagram. Ich hatte damals nur diesen einen Instagram-Account, also mit Michaela.Kapfer. Das ist quasi ja, mit dem habe ich gestartet, und da teile ich eher Dinge quasi für meine Vor-Ort-Angebote. Und erst später kam dann der Regenbogenraum. Und ja, das war aber total spannend eben zu sehen, wo ich eben gemerkt habe, okay, scheinbar spreche ich in erster Linie diese Mamas eben an. Und eine Mama hat es eben mal so treffend gesagt, die meinte dann zu mir bei unserem ersten Treffen, ja, sie weiß gar nicht so richtig, was sie braucht. Braucht sie eben die Geburtsvorbereitung, die mentale, oder braucht sie die systemische Begleitung? Und da war für mich so, es war wirklich so ein Aha-Moment, so ein, ja, hat es irgendwie Klick gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, stimmt eigentlich, genau die Kombination ist ja gerade so wertvoll und so spannend, weil die gibt es ja kaum. Also die Kombination systemische Therapie, Doula, Geburtsvorbereitung, Geburtsbegleitung. Und ja, das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich was draus machen, oder da sollte ich schauen, ob ich nicht eben mehr Frauen begleiten kann, wenn ich eben genau da scheinbar die Frauen anspreche. Und so habe ich dann eben angefangen, einer extra Instagram-Seite, die hieß damals noch Birth the Rainbow, wo ich dann eben angefangen habe, gezielt das Sternenkind-Thema zu, ja, thematisieren, meine Geschichte so ein bisschen zu teilen, und habe dann quasi diesen Geburtsvorbereitungskurs, das war quasi die Basis, und ich habe eben drumherum quasi geschaut, okay, was hilft eben in der in der Folgeschwangerschaft, was hat mir geholfen, was kann ich noch aus meinem systemischen Werkzeugkoffer quasi jetzt ergänzen, was habe ich eben auch durch die Doula-Ausbildung gelernt, zum Beispiel eben ganz viel über den pränatalen Bindungsaufbau, diesen vorgeburtlichen Bindungsaufbau, der ja eben mit so ein Schlüssel ist zu mehr Vertrauen, zu einer schöneren Folgeschwangerschaft, und habe das quasi dann kombiniert, habe da quasi mein eigenes Ding draus gemacht, und es war am Anfang eben alles live in Kleingruppen quasi, und habe da die Frauen über Wochen hinweg begleitet. Das war richtig, richtig intensiv und schön. Und da war es dann so, dass eine der Mamas mal gesagt hat, es war sogar die Katja, mit der Katja gibt es eine extra Podcast-Folge auch sehr zu empfehlen. Sie hat dann mal gemeint, okay, jetzt bin ich gut auf die Geburt vorbereitet. Und was ist dann? Was ist mit der Zeit danach? Und das war auch so ein Moment, wo ich wieder gemerkt habe, hey, stimmt eigentlich, weil auch da habe ich mich sehr wenig vorbereitet. Also ich habe mich eben in der Kinderwunsch seit damals nur auf das Thema wieder schwanger werden konzentriert und zu wenig auf das, okay, wie geht es mir dann, wenn ich wieder schwanger bin? Und in der Schwangerschaft habe ich mich eben sehr mit Geburt auseinandergesetzt und vielleicht noch im Wochenbett, aber wenig mit dann dieser Zeit danach. Und rückblickend muss ich auch sagen, ach Gott, da hätte ich mich auch echt viel mehr damit beschäftigen sollen mit der Zeit eben danach. Ich habe das halt währenddessen dann gemacht, aber es war echt nicht einfach, und habe dann auch für mich so überlegt, hey, welche Themen sind denn eben wichtig, schon ja, vielleicht eben schon in der Schwangerschaft zu wissen und da so ein bisschen zumindest die Basics an der Hand zu haben. Und das war für mich natürlich auch das Stillen. Also Stillen war auch Teil von meinem Geburtsvorbereitungskurs. Das war auch Teil der Doula-Ausbildung und ich habe dann einen Profi an der Seite, weil meine Mama ist ja eben Stillberaterin. Und ich habe das mit ihr dann auch so ein bisschen abgesprochen. Hey, was muss auf jeden Fall mit rein und was sind so die Basics für den guten Stillstart? Also das finde ich ist super, super wichtig, weil auch das ist eben kein Selbstläufer. Also an dieser Stelle bereitet euch wirklich gut auch aufs Stillen vor und holt euch im Zweifel wirklich Unterstützung von der Stillberaterin. Dann das Thema Babyschlaf. Also das war wirklich was. Ich habe da im ersten Jahr so viel gegoogelt, verzweifelt gegoogelt und habe da ein halbes, ja, nochmal eine halbe Ausbildung, glaube ich, gemacht, was ich mir da alles dann angelesen habe und an Wissen gesucht habe. Und auch da habe ich quasi, also auch das war Teil nochmal der Doula-Ausbildung, dass ich da zumindest die Basics für dieses erste Jahr mit reinnehme. Quasi, also das fand ich ultra wichtig. Und dann auch dieses Thema Muttertät, was verändert sich eben alles, vor allem bei uns Frauen. Bei den Männern verändert sich ja auch viel, aber gerade bei uns Frauen eben hormonell, psychisch, im Gehirn. Also sind wirklich sehr, sehr große Veränderungen. Und auch das ist ja ganz oft, ja, wird viel zu wenig thematisiert, sagen wir so. Und dann sind quasi aufgrund von der Katja, ihrer Frage quasi, sind dann Follow-ups entstanden. So habe ich es dann genannt und da hatten wir quasi pro Monat einen Call wieder und ich habe eben immer ein anderes Thema vorbereitet. Und dann hat mich mal eine Mama angeschrieben, Sternenmama, die eben noch im Kinderwunsch ist, ob ich auch was für die Kinderwunschzeit anbiete. Und das hatte ich bis dahin auch wieder mal so gar nicht auf dem Schirm, dass mir eben auch schon viele folgen, die noch im Kinderwunsch sind. Und dann waren das echt erstaunlich viele. Und dann habe ich eben mit den Wünschen quasi der Mama oder der Mamas, die eben Interesse hatten, so ein bisschen ja, einfach überlegt, was soll alles mit rein, was wünscht ihr euch von einem Kinderwunschkurs und habe dann einen Kinderwunschkurs entwickelt. Das war dann der Hope the Rainbow, eben auch ganz viel mit systemischen Tools, mit Ressourcenarbeit, mit Visualisierungen. Und genau, der ging dann auch live über mehrere Wochen. Ich glaube, es waren 5 Termine und war auch wieder sehr intensiv. Und ich habe dann aber mit der Zeit so ein bisschen gemerkt, ich möchte das irgendwie umstrukturieren. Ich möchte vor allem viele Dinge einfach auch aufzeichnen, damit sich jede Mama das raussuchen kann, was eben gerade dran ist. Und das ist nicht irgendwie, okay, ich habe heute einen schlechten Tag, aber ich muss mich jetzt 3 Stunden dahinsetzen, weil es eben heute live ist. Sondern ich kann mir das zu jeder Zeit, wann es eben dran ist, raussuchen und anhören. Und gleichzeitig möchte ich aber nicht diese Austauschmöglichkeiten verlieren, weil ich finde, ohne ist auch wertvoll. Also auch diese ganzen Aufzeichnungen sind schon total wertvoll, aber gerade dieser Austausch macht es halt nochmal einfach intensiver und gehaltener, weil es einfach so gut tut, wenn man mit jemandem sprechen kann, der an einem ähnlichen Punkt ist, der einen wirklich verstehen kann. Und ja, das erlebe ich halt jetzt eben immer wieder in meinen Begleitungen, wie wertvoll auch dieser Austausch ist. Genau, und so ist dann dieser Gedanke vom Regenbogenraum entstanden. Und auch, weil ich einen Raum wollte, wo die Mamas im Kinderwunsch und die Mamas in der Folgeschwangerschaft gemeinsam sind, weil auch das war ein Impuls, den ich mal hatte im Kinderwunschkurs habe ich an einem Abend quasi eine Mama aus dem Folgeschwangerschaftskurs quasi auf dem die liefen parallel einfach eingeladen und habe gefragt, hey, möchtest du da vielleicht so ein bisschen Fragen beantworten? Möchtest du da einfach dazukommen? Und die Mamas im Kinderwunsch haben das total dankbar angenommen und es war total wertvoll auch für sie einfach ja so ein bisschen zum Hören, hey, wie ist es dann, wenn man wieder schwanger ist? Wie geht es einem? Was hilft einem? Ja, einfach diesen Blick so ein bisschen in die Zukunft, in dieses, wie ist es dann, wenn man diesen einen Schritt eben weiter ist? Und so erlebe ich es eben jetzt. Deswegen im Regenbogenraum sind eben die Gruppen, sage ich mal, zusammen. Also da sind wir dann in den Austauschrunden alle zusammen. Und ich erlebe es als total wertvoll. Natürlich darf auch da jede Mama immer überlegen, hey, tut es mir heute gut? Also da ist nichts verpflichtend, sondern auch da kann man immer schauen, brauche ich das oder reichen mir die Aufzeichnungen, reichen mir die Materialien, die Visualisierungen? Also es ist alles eben immer ein Angebot, es sind ganz viele Impulse und jede Mama darf schauen, wo sie gerade steht und was sie braucht. Das war so ein bisschen meine Vision quasi für den Regenbogenraum. Genau, der startete dann im Januar zum ersten Mal und ist aktuell wieder geöffnet. Er ist jetzt quasi, wir starten in die zweite Runde jetzt im April 26, je nachdem, wann du das natürlich hörst. Aber jetzt hast du einfach so ein bisschen die Geschichte von meinem Regenbogenraum einfach gehört, wie es eben dazu kam und warum ich das eben auch mache, was ich mache. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt, weil mir das eben selber so gefehlt hat. Also ich habe in der Zeit, ich hatte immer tolle Menschen ja um mich rum, aber eben niemanden, der es so richtig, richtig nachfühlen konnte. Und ich habe mir das damals total gewünscht und hätte mich da danach gesehnt und habe zwar zum Beispiel Schwangerschaftsyoga mitgemacht und einen normalen Geburtsvorbereitungskurs, aber ist das ja auch nicht Thema. Da überlegt man ja eh schon, ja, sage ich es überhaupt? Gehe ich raus mit meiner Geschichte oder nicht? Man möchte ja den anderen auch nicht Angst machen. Und ja, in diesen Gruppen merke ich halt, wie wertvoll es einfach ist, weil man eben alles sagen kann und alles aussprechen kann und alles da sein darf. Und das ist einfach unglaublich schön. Und ich sage auch zu den Mamas und zu der Gruppe immer, dass es auch für mich einfach total heilend ist, weil immer so dieser kleine Teil von mir, der sich das damals gewünscht hat, jetzt so ein bisschen das nachholen kann und mitteilt. Und ich gehe selber immer total beseelt aus diesen Gruppen raus. Also ja, wenn ihr euch sowas wünscht, dann sucht euch wirklich sowas, sei es eben der Regenbogenraum oder vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten auch bei euch vor Ort. Also auch das fände ich total schön, wenn das noch mehr wird, wenn es mehr Möglichkeiten auch Folgeschwangerschaft gibt. Das System, ja, unterstützt halt eher mit mehr Untersuchungen, mehr Kontrolle, aber halt sehr wenig emotional. Also das ist einfach noch ein Feld, was einfach noch fehlt und wo noch wirklich mehr entstehen darf, weil ich finde, dass einfach, ja, jede Sternenkindmama, die sich das wünscht, nicht allein durch die Zeit zu gehen und die sich eben emotionale Begleitung wünscht, die sollte halt die Möglichkeit dazu bekommen. Und möchte ich einfach so meinen Beitrag so ein bisschen dazu leisten. Ich finde auch, das ist ja was, das hat mir quasi mein Sohn, das hat mir der Benjamin geschenkt, dass ich jetzt eben die Begleiterin für andere sein kann, die ich mir eigentlich gewünscht hätte, die ich gebraucht hätte. Und ich bin selber total gespannt, wo der Weg noch hingeht. Also wenn ich überlege, ich habe ja eben erst vor einem Jahr und 3 Monaten habe ich gegründet und was da alles schon passiert ist in dieser Zeit, ist eh schon unglaublich. Und ich bin ja ganz stolz, dass ich mich getraut habe, diesen Weg zu gehen, auch wenn es nach wie vor ein großes Auf und Ab ist und Selbstständigkeit natürlich sehr, sehr viele Hürden mit sich bringt. Und aber auf jeden Fall bin ich ganz dankbar, diesen Weg gegangen zu sein. Ich würde nichts verändern. Ich bin total stolz auf meine beiden Kinder. Ich bin stolze Mama von beiden Kindern. Ich möchte keine Erfahrung missen. Ich bin froh, dass ich beide Kinder habe. Wäre unser Sternenkind geboren, hätten wir unser Regenbogenkind nicht. Auch das ist was, ja, auch das darf da sein, dass die Trauer da ist über unser erstes Kind, aber auch die Dankbarkeit und die Freude für dieses zweite Kind. Und ja, auch das ist ja was, es gäbe viele, viele Menschen auf der Welt nicht, wenn es nicht auch Sternenkinder geben würde. Und das vielleicht noch so am Schluss, auch ich bin tatsächlich ein Regenbogenkind. Mich gäbe es sonst vielleicht auch nicht. Habe ich tatsächlich ganz, ganz lang nicht gewusst. Da war ich dann schon erwachsen. Und ja, den Gedanken noch am Schluss. Ich mache jetzt langsam mal einen Punkt. Das war jetzt eh ewig. Ich könnte noch viel länger erzählen, aber ich werde eh immer mal wieder, ja, eigene Podcast-Folgen einfach aufnehmen, quasi nur, wo ich meine Erfahrungen und meine Geschichte teile. Genau, aber das ist jetzt so ein bisschen mein Weg, mein Vorher, quasi vor Sternenkind und mein Danach. Und ich freue mich sehr, dass ihr die Folge gehört habt. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. Wer mag, darf gern den Podcast bewerten, dass er einfach noch leichter gefunden wird von anderen Sternenmamas, denen das gut tun würde. Und ja, ich möchte euch nur mitgeben, dass es eben wirklich, wirklich wieder richtig schön werden kann. Anders, als man sich es vielleicht mal vorgestellt hat und eine andere Version quasi seines Lebens, aber es wird wieder richtig, richtig schön und da möchte ich einfach Mut machen, dass einfach jedes Kind unglaublich wertvoll ist und ein Leben absolut beeinflussen kann und eben sehr zum Positiven auch. Also ich wäre bestimmt heute nicht hier ohne unseren Benjamin und ich bin ihm unglaublich dankbar für dieses Geschenk, das sie mir gemacht hat, dass ich einfach jetzt das machen kann, was mich erfüllt, was einfach genau meins ist. Ja. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe, egal wo ihr gerade steht, ob ihr noch recht in der Trauer seid, schon im Kinderwunsch oder in der Folgeschwangerschaft. Fühlt euch, wenn ihr möchtet, unbekannterweise gedrückt und dann hören wir uns ganz bald wieder. Alles Liebe.